Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Episode von Gastrogeplauder. Wir nehmen hier auf der DGVS und zwar traditionellerweise auf dem Next-Gen-Tag am Mittwoch. Der ist ja sehr populär und auch vollkommen ausgebucht und wird von den jungen Gastroenterologen der JUGA veranstaltet. Was mir bei der Durchsicht des Programms aufgefallen ist, dass einige KI-Themen vertreten sind. Und KI ist ja immer, man findet kleine Adenome bei der Koloskopie, aber das ist sehr, sehr viel mehr, so dass uns die Koloskopie heute gar nicht interessiert, sondern die anderen Themen rund um KI. Und so kommen wir zur heutigen Episode, nämlich auf dem Weg zur digitalen Therapie. Herzlich willkommen, Herr Abweiler, Herr Stoffers. Vielleicht stellen Sie sich zuerst mal vor, bitte.
Ja, mein Name ist Sebastian Abweiler. Ich bin ehemaliger Chirurg, muss ich an der Stelle gestehen. Bin inzwischen in die Anästhesie übergegangen und wurde zum DGVS-Kongress noch eingeladen in meiner chirurgischen Zeit und durfte auf dem DGVS-Kongress einen Vortrag über das Thema von der Idee zur digitalen Therapie halten. Und das hat vor allem für mich ein großes persönliches Interesse, weil ich neben meiner klinischen Tätigkeit auch viele Informatikprojekte betreue und deswegen denke, dass ich einige wichtige Einblicke unseren Zuhörern heute bieten konnte.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ich bin der Philipp Stoffers. Ich bin die letzten 5,5 Jahre an der Universitätsklinik Frankfurt am Main in der Inneren Medizin und Gastroenterologie tätig gewesen, bin jetzt aber schon knapp 2 Jahre am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, wo wir vor allem einen Schwerpunkt auf Digital Health legen, bin da einmal klassisch Postdoc, mache Research im Bereich digitale Therapieformen für metabolische Erkrankungen und die nicht alkoholische, wie man ja früher gesagt hat, oder jetzt metabolisch dysfunktionsassoziierte Steatohepatitis, die Fettlebererkrankung. Auf der anderen Seite aber auch zuständig an unserer School of Entrepreneurship für alles, was Technologietransferbemühungen, Innovationsbemühungen im Bereich Digital Health und Ausgründung halt anbelangt.
Gut, also die geballte Kompetenz sitzt mir gegenüber als Non-Digital Native. Das Thema klang ja schon an, das hat mich interessiert. Da steht da auf dem Weg zur digitalen Therapie. Was ist das eigentlich? Was ist digitale Therapie?
Also eine digitale Therapieform ist letztlich ein kleiner Bereich aus dem ganz großen Überbegriff von Digital Health. Digital Health kann super viel sein. Das kann letztlich eine Lifestyle-Anwendung sein für erhöhtes Wellbeing. Das kann man darunter zählen. Aber sicherlich auch Programme, die den Klinikalltag besser strukturieren, Clinical Decision Support, sowas in die Richtung. Aber die digitale Therapieform ist eine Form, eine kleine Gruppe im Bereich Digital Health, die wirklich evidenzbasierte Therapie den Patientinnen und Patienten anbieten kann über ein digitales Medium.
Und das ist eine Interaktion online mit dem Patienten oder kann der Arzt fragen? Muss er die Diagnose vorher gestellt haben? Also ich kann mir noch nicht so ganz was vorstellen.
Letztlich ist es so, dass das kann webbasiert im Internet passieren, ja. Es kann aber auch standalone sein, also über eine App, über eine Anwendung auf meinem Handy, auf meinem Smartphone. Es ist so, dass ich, wie ich gerade schon gesagt habe, hohe Anforderungen an natürlich Datenschutz, Sicherheit, aber auch an die medizinische Evidenz gestellt werden, wenn ich das entwickeln möchte. Und wir haben ja jetzt in Deutschland eigentlich diese wunderbare, komfortable Situation, dass Software als Medizinprodukt, ja, digitale Therapien sogar auch verschreibungsfähig sind, ne, und dann als zum Beispiel digitale Gesundheitsanwendung auch erstattungsfähig sind.
Das heißt, das ist was, was dem Patienten zugutekommt. Ich hätte trotzdem gern mal ein konkretes Beispiel, um ehrlich zu sein.
Definitiv ist das was, was dem Patienten zugutekommt. Das meinte ich auch ja mit medizinischer Evidenz. Mhm. Ja, ich kann ganz klar zeigen, zum Beispiel im Bereich der DIGA, dass ich einen klinischen Endpunkt verbessere. Zum Beispiel im Bereich psychische Erkrankung, eine Reduktion der Depressionsschwere, der Reduktion der Angstzustände, aber auch im Bereich der metabolischen Erkrankungen, zum Beispiel Übergewicht, eine Gewichtsreduktion. Ja, klare klinische Endpunkte, die ich verbessern kann durch die Anwendung digitaler Therapieformen oder, und auch das kann ein Kriterium sein, dass man sagt, eine Verbesserung von patientenrelevanten Strukturen, ne? Also zum Beispiel bessere Education oder ein besseres Management des Patient Flows durch die ganze Behandlungsjourney.
Das heißt, der Patient kommt aus der Sprechstunde und sagt, er muss abnehmen. Das werden ja mehrere Leute hören. Und dann sagt der Doktor, hier ist diese App, die hilft dir dabei. Oder ich hätte immer gern ein konkretes Beispiel. Welche Therapieformen an einem bestimmten Patienten mit Adipositas oder Fettleber oder psychischen Erkrankungen, wie ist die App dann beteiligt in der Behandlung?
Super gerne. Also können wir gerne bei dem Beispiel auch Adipositas bleiben. Mhm. Wir alle wissen ja, dass die Behandlung der Adipositas letztlich ein holistisches Konzept sein muss. Ja, das heißt, wir haben zum Beispiel digitale Therapieformen. Wir haben aber auch natürlich medikamentöse Therapien jetzt zur Verfügung. Wir haben aber auch bariatrische Therapien zur Verfügung. Also wir haben letztlich eine ganze Behandlungsbandbreite. Und digitale Therapieform, wenn wir jetzt wirklich mal sagen, die App auf Rezept, kann zum Beispiel wunderbar unterstützen bei der Modifikation des Lifestyles, sagen wir mal. Ich kann mich selbst reflektieren. Ja, viele der digitalen Therapieformen fallen in den Bereich von Verhaltenstherapien, ja, Behavior Change Support. Und da ist es tatsächlich so, die Patientinnen und Patienten als Anwender sind nicht alleine gelassen im Alltag. Ja, sie können sich einloggen, sie bekommen Handlungsempfehlungen, man kann sich kritisch hinterfragen, man kann Ziele setzen. Sowas kann wunderbar eine zum Beispiel medikamentöse oder natürlich aber auch chirurgische Therapie ergänzen.
Also es ist ja ein bisschen so, wie wenn man jeden Tag eine Sprechstunde hätte.
Das ist die Idealvoraussetzung oder Vorstellung, muss ich sagen. Mhm. Ja, das ist letztlich die tägliche Begleitung durch die Ärztin und den Arzt für zu Hause. Ja, also man ist nicht alleine und hat tatsächlich immer diesen Support, den wir ja sonst nicht leisten können in einem normalen Sprechstunden-Setting.
Genau, es wird ja auch immer beklagt, dass dafür keine Zeit ist und das ist ein bisschen eine Auslagerung, oder? Ist das, wollen die Patienten das oder sagen die?
Ich denke schon, dass da ein großer Bedarf besteht. Wir auf ärztlicher Seite haben ja einfach aufgrund des hohen Patientenaufkommens sehr wenig Zeit für die Patienten, auch durch den hohen Dokumentationsaufwand im klinischen Alltag. Reicht die Zeit nicht aus, um den Patienten vielleicht eine vollumfängliche Beratung zu geben. Und sowas kann durchaus durch medizinische Apps, digitale Therapien ergänzt werden. Die Rolle des Arztes steht natürlich immer im Vordergrund, aber komplementär zu der Rolle des Arztes kann man auch eine digitale Therapie noch zusätzlich mit ins Boot holen.
Und wenn ich das recht verstanden habe, kostet das natürlich was. Die Firmen, die das entwickeln, wollen ja auch was dafür haben, das jetzt dann ihre Perspektive. Was macht denn eine Kasse, wenn die sowas, was kostet sowas eigentlich?
Die Entwicklung einer App ist ganz abhängig davon, wie umfangreich die Entwicklung ist. Also ob wir darüber sprechen, dass es wirklich nur eine ganz einfache App ist, die eine Funktion haben soll, dann spricht man da sicherlich im Rahmen von 50.000 bis 60.000 Euro. Aber wenn eine kontinuierliche Entwicklung vorliegt, wenn Kundensupport gestellt werden muss oder immer weitere Funktionen hinzugefügt werden müssen, dann sind es natürlich deutlich höhere Summen, die da ausgegeben werden müssen. Das Gute ist, dass in Deutschland digitale Therapien inzwischen von den Krankenkassen teilweise übernommen werden, nachdem sie zertifiziert wurden. Aber trotzdem ist da natürlich immer ein gewisser Kostenfaktor auch für denjenigen oder diejenige verbunden, die die Entwicklung dieser Anwendung vorantreibt.
Jetzt vielleicht wissen Sie das besser. Was zahlt die Kasse denn dann? Was ist denn das? Ein Abonnement von 100 Euro pro Jahr? Oder wie kann man sich das, also angenommen ist jetzt eine Begleitung bei Adipositas, kehren wir wieder zu unserem Beispiel zurück. Wissen Sie, was die Kasse da bezahlt pro Patient und Zeitraum?
Man kann das ein bisschen staffeln. Also es ist ja letztlich über das BfArM, da muss ich das ja registrieren, meine DiGA, wenn ich es darüber abrechnen möchte, wo wir jetzt uns gerade darüber unterhalten. Das erste Jahr kann ich es vorläufig zulassen, bin flexibler in der Preisgestaltung als Hersteller und habe dann aber hinterher mit dem GKV letztlich die Preisverhandlung.
Also wie auch sonst in der Therapie bei Medikamenten.
Ganz genau, ganz genau.
Was ist denn die Evidenz, die es bisher gibt? In welchen Bereichen gibt's da?
Also Evidenz ist ja grundsätzlich, das meinte ich gerade in diesem Jahr zu der vorläufigen Zulassung beim BfArM, verpflichte ich mich ja als Hersteller, diese Evidenz auch zu leisten. Zum Beispiel dann über eine ganz klassisch randomisiert kontrollierte Studie auch. Ja,
ja, mit harten Kriterien.
Genau.
Also eine Gruppe ohne.
Absolut, definitiv harte Kriterien. Schwierig ist es natürlich, weil Sie jetzt gerade sagen, eine Gruppe ohne. Wenn ich mal so salopp sage, wie weiß denn derjenige? Also ich weiß doch, ob ich eine App benutze oder nicht. Ja, und es gibt Versuche, das so mit so Sham-Apps darzustellen, dass das die Placebo-Gruppe ist. Aber das ist natürlich schwierig, klar. Mhm. Oftmals macht man das dann im Vergleichen einfach gegenüber Standard of Care, ja, so. Und das sind die ganz klar harten Kriterien, die klinischen Endpunkte, die wir da besprochen haben. Und das ist letztlich zum Beispiel im Bereich Adipositas natürlich die Gewichtsreduktion, ja, und die dann ganz klar gezeigt wird über den Zeitraum meinetwegen von 6 Monaten.
Jetzt ist eine Frage, die einem so kommt, natürlich, wenn eine App sich in die Therapie einschaltet. Müssen Ärzte da Angst haben, dass der Patient auch mal fragt, das, was ich da kriege, ist das evidenzbasiert oder?
Durchaus. Der Patient hat ja ein großes Interesse an seiner Therapie in der Regel. Das heißt, der Arzt muss sich auch mit der Lösung auskennen, die er dem Patienten anbietet. Eine ordentliche Schulung über die digitale Therapie muss davor erfolgen.
Gibt es denn auch Apps für medikamentöse Therapie, chronisch entzündliche Darmerkrankungen zum Beispiel, wo vielleicht die Therapie modifiziert werden muss?
Es gibt tatsächlich Therapien für chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder auch Reizdarmsyndrom. Mhm. Das definitiv. Wie gesagt, viele der vorhandenen digitalen Therapieformen haben irgendeine verhaltensmodifizierende Komponente da drin. Natürlich kann ich im Verlauf das auch, das meinte ich, das kann als Add-on sein zu einer bestehenden Therapie, das unbedingt. Evidenz, das ist, glaube ich, ein gutes Recht, dass Patientinnen und Patienten darauf bestehen und das haben. Was wir aber trotzdem natürlich auch sehen, dass wir leider bei vielen digitalen Therapieformen auch eine recht hohe Rate an Attrition, wie man so schön sagt, ja, also an Leuten, denen das verschrieben wurde, die es auch runtergeladen haben, aber dann nicht mehr über den Verlauf nutzen. Und da sind wir natürlich als Entwickler gefragt, zu sagen, okay, wie mache ich denn eigentlich, wie designe ich so eine App, dass es tatsächlich auch langfristigen Erfolg versprechen kann?
Erstens das. Zweitens hat man natürlich, wenn der Patient sein Medikament nicht nimmt, weiß es wahrscheinlich zunächst mal niemand. Wenn er die App nicht benutzt, ist es jederzeit einsehbar. Wie geht man damit um oder bisher noch nicht? Ist noch zu frisch?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich meine, da haben Sie ja schon ganz recht. Also Compliance-Probleme, die haben wir, glaube ich, überall und gibt es ja auch genügend Studien, dass der Prozentsatz teilweise recht hoch sein kann, tatsächlich auch an der Non-Compliance. Ich finde, dass generell die digitalen Therapien oder generell auch jetzt Apps eine Chance bieten insofern, als dass man einfach mit den Patientinnen und Patienten wieder ins Gespräch kommen kann, zu sagen, wo drückt denn eigentlich der Schuh? Warum passt das nicht? Was würde Ihnen besser passen? Ne, weil Sie gerade sagten, es ist sichtbar. Das kann ja nur positiv sein, diese Transparenz wieder ins Arzt-Patienten-Gespräch zu bringen.
Jetzt, Sie waren Chirurg, da gibt es ja Interventionen, die der Endoskopie, was ich betreibe, nicht unähnlich sind. Was kann man sich denn da begleitend vorstellen als Vorbereitung für eine Operation oder welche Einsatzgebiete gibt es denn bei den in Anführungszeichen harten Interventionen?
Also wir hatten ein sehr interessantes Beispiel, das in unserem Workshop auch zur Erwähnung kam. Und das dreht sich auch wieder um die Adipositas-Therapie. Die bariatrische Chirurgie erfordert ja in Deutschland einige Vorschritte. Das heißt, um sich dafür zu qualifizieren, muss man einen gewissen zeitlichen Vorlauf haben, in dem Therapieformen ausprobiert werden, bis dann tatsächlich die bariatrische Therapieoption angewandt werden darf und vergütet wird von den Krankenkassen. Und was man sich vorstellen könnte zum Beispiel, um die Therapieadhärenz in dieser Vorbereitungsphase von den Patienten zu verbessern, ist, dass man eine Art digitalen Companion dem Patienten an die Seite stellt, in dem der Verlauf über einen gewissen Zeitraum des Körpergewichts getrackt wird oder auch die Termine, die der Patient in der Sprechstunde wahrnehmen muss, in der App aufbereitet sind, der Patient Erinnerungen bekommt, sodass am Ende die Compliance des Patienten aufrechterhalten wird über diese Vorlaufzeit vor der Therapieoption.
Wie ist es denn in der Onkologie? Nachsorge?
Das ist natürlich auch ein sehr interessantes Thema, auch etwas, womit ich im klinischen Alltag immer wieder zu kämpfen hatte. Die Nachsorge nach onkologischen Operationen gestaltet sich relativ schwierig, häufig, weil die Patienten einfach auch selbst mit am Ball bleiben müssen. Das kann man natürlich auch über so eine digitale Lösung optimieren. Und da gibt es auch schon Entwicklungen in diese Richtung mit den Patientenportalen, die bald in Deutschland eingeführt werden sollen.
Weil die Frage ist ja wahrscheinlich, an wen verkauft man das dann? An Krankenkassen ist natürlich ein gutes Modell, aber man könnte sich ja vielleicht auch vorstellen, dass Kliniken interessiert werden im Sinne der Patientenbindung. Gibt es da Erfahrungen oder wollen die lieber kein Geld ausgeben und denken, das sollen die Ärzte mal machen?
Ich denke schon, dass die Kliniken bereit dazu sind, Investitionen in solche Entwicklungen zu machen, weil es am Ende für den Patienten bedeutet, dass die Betreuung von der Klinik besser wird, dass auch vielleicht die Kommunikation mit der Klinik besser wird und auch die Planung des vielleicht Krankenhausaufenthaltes, die Organisation von Begleiterscheinungen organisiert wird. Zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass über ein Patientenportal schon eine digitale Aufklärung erfolgt, der Patient schon Daten zu dem geplanten Prozedere bekommt, sodass der Patient sich viel besser darauf einstellen kann, was ihn eigentlich erwartet, zumindest wenn er elektiv in die Klinik kommt.
Wahrscheinlich ist die Akzeptanz möglicherweise ja generationenabhängig, aber bei uns kommen viele Patienten, auch Ältere, die sagen, ich habe sie mal gegoogelt. Die wollen ja dann wissen, wer ist denn das? Und also das ist ja schon mal der erste Schritt. Da könnte man natürlich dann auch in einen Dialog geben. Es gibt offenbar Projekte, wo Kollegen als Avatare dann beginnen, mit den Patienten zu reden. Wie kann man denn die Bereitschaft erhöhen? Oder glauben Sie, das ist sowieso ein Unmet Need, wo man dann in ein offenes Feld läuft?
Das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube fast die wichtigste Frage, die wir uns alle ganz zu Anfang, das sage ich bewusst so, dieses Entwicklungs- und Designprozesses stellen müssen. Ja, nehmen wir doch das Beispiel, wie Sie gerade gesagt haben, ich habe Sie gegoogelt. Ja, man merkt sehr häufig, dass Patientinnen und Patienten eben immer informierter werden, sich die Sachen zusammensuchen, jetzt auch gerade im Zeitpunkt mit ChatGPT einfach mal in den Dialog gehen, ja, sehr mündig geworden sind, was eine wunderbar positive Entwicklung ist. Genau in diesem Gespräch würde ich einfach auch sagen, und das hatten wir gerade im Workshop, dieses Design Thinking Konzept, ja, Human-Centered Design, wir können es auch patientenzentriertes Design einfach nennen, genau zu fragen, was wären denn die Anforderungen? Was haben Sie eigentlich gegoogelt? Wo waren die Unmet Needs? Ja, was konnten wir im Patientengespräch?
Was hätten Sie gerne noch erfahren, was Sie nicht gefunden haben?
Ja. Ganz genau. Ne? Also was ist eigentlich nicht gelöst in der aktuellen oder so wie wir hier alle 6 Monate dann zur Surveillance Patienten sehen? Ja, was machen Sie eigentlich in der Zwischenzeit? Und sich mal wirklich damit auseinanderzusetzen. Ja, genau. Wo drückt der Schuh? Was fehlt eigentlich? Was können digitale Therapien, aber auch ganz klar, was können sie vielleicht nicht? Ja, viele Patientinnen und Patienten sagen auch, ich habe schon so viele Apps auf dem Handy, ich brauche nicht noch eine. Ja, also und das muss man respektieren. Also sie haben mit Sicherheit einen Stellenwert zu 100%. Sie haben aber auch, wenn man dieses Buzzword nehmen möchte, ein Ideal Customer Profile, ja, also wirklich eine beste ideale Patientenpopulation, die genau darauf ansprechen wird und kann. Und das gilt es einfach für uns Medizinerinnen und Mediziner zu identifizieren am Anfang des Designprozesses.
Also wenn ich das so ein bisschen Revue passieren lasse, dann sind das ja, sagen wir mal, Therapiehilfen. Es hat sehr viel mit Softfacts zu tun, dass die Patienten sich besser aufgehoben fühlen in einem Betrieb, der sowieso unübersichtlich ist, bis sie dann zu dem jeweiligen Arzt vordringen. Der nächste Schritt, dass tatsächlich handfeste Therapie verlagert wird, eben wie wir vorher kurz angesprochen haben, Therapieentscheidungen über Medikamentendosierungen oder Indikationen zu Eingriffen, das ist natürlich ein großer Sprung, oder?
Das ist ein sehr großer Sprung. Ich glaube, da sind wir auch noch weit von entfernt, dass wir solche Ansätze über digitale Wege lösen. Ich denke, da ist der Kontakt zum Arzt auch für den Patienten sehr wichtig, einfach dass dann nochmal ein menschlicher Faktor mit drin steckt. Sicherlich kann man sowas auch über Videosprechstunden lösen, aber der Arzt-Patienten-Kontakt ist da ganz relevant, denke ich.
Also da geht man weiterhin davon aus, dass das die nächsten, keine Ahnung, wie viele Dekaden noch unverzichtbar sein wird.
Wer weiß, wie schnell die Technik voranschreitet.
Und die gegenseitige Beeinflussung von Technik und Mentalität und Erwartungshaltung. Man hat ja trotzdem den Zeitraum, den ich überblicke, nicht den Eindruck, dass die Erwartungshaltung der Patienten an Gespräch geringer wird. Wahrscheinlich auch schwieriger, eins zu bekommen, aber trotzdem. Vielleicht zum Abschluss, womit beschäftigen Sie sich konkret beide?
Ich beschäftige mich aktuell in einem größeren Projekt einer digitalen Lernplattform. Das hat mit digitaler Therapie so erstmal nichts zu tun, sondern eher mit Studentenedukation und auch Ausbildung im medizinischen Personal, zum Beispiel rettungsdienstlich oder auch pflegerisch. Das ist aktuell so mein größtes Nebenprojekt neben dem klinischen.
Ich meine, im erweiterten Sinn, wenn man das einführt, muss auch der Arzt natürlich damit umgehen können, mit so einem digitalen Therapiebegleiter. Ja, also wahrscheinlich braucht es auch da ein bisschen Schulungen. Und bei Ihnen, Herr Stauers?
Bei mir sind eigentlich 2 große Tätigkeitsschwerpunkte. Das eine ist, wie ich gesagt habe, die Forschung zusammen jetzt mit Hasso-Plattner-Institut und der Charité, der Hepatologie, dass wir sagen, haben digitale Therapieformen im Bereich eben dieser metabolischen Erkrankungen und der Fettlebererkrankung einen Stellenwert. Was kann man da machen? Ganz klar, Human-Centered Design, ja, qualitative Studien, wie wir sie dann aus der Wissenschaft kennen, stehen da am Anfang. Das ist ein Tätigkeitsschwerpunkt.
Auch wie weit man gehen kann. Den genau. Patienten sagen jetzt nicht noch ein weiteres Glas oder was auch immer.
Ja? Ganz genau so ist es. Also es ist wirklich höchst spannend, das einfach auf Augenhöhe zu diskutieren und was geht nicht. Ne? Das ist ein großes Projekt. Die andere große Seite ist natürlich auch die Edukation von Studierenden, gerade auch in der Informatik, ja Computer Science am Hasso-Plattner-Institut, eben im Kontext eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Ein wirklich schönes Programm, was ich aufbauen durfte dort zusammen in Kooperation mit Vivantes, basierend auf einem Design Thinking Konzept, das aus Stanford kommt, das Biodesign, das ist letztlich Design Thinking für den Healthcare-Bereich, dass unsere Computer Science Studierende wirklich ins klinische Setting gehen durften. Die waren in der Notaufnahme, in dem OP, wirklich in der Normalversorgung, überall und durften schauen, ja, welche Probleme sind da? Ja, Need-Driven Innovation, da den Finger drauf zu legen und zu sagen, okay, wenn wir jetzt wieder am Hasso-Plattner-Institut sind, was kann ich entwickeln, was kann ich machen? Das sind die großen Schwerpunkte.
Das ist ja eigentlich ein Skandal, dass das nicht länger schon so ist, dass Softwareentwickler dorthin gehen, wo die Software sein muss. Aber ist ja mal gut, dass es endlich passiert, zumindest in der Medizin. Ja. Ja, vielen herzlichen Dank an Sie beide. Es ist faszinierend. Wir nennen es vorerst mal Therapiebegleiter. Das mit, wie weit die Therapie dann selber gesteuert wird, wird man sehen. Herzlichen Dank.
Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Auch Ihnen, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.